Gott, du kennst mich. Das ist der zweite Teil.
Beispiel biblischer Poesie, eine Dichtung, ein Loblied auf Gott, aus dem in jeder Teil eigentlich das Staunen über die Großartigkeit Gottes sichtbar und eigentlich sogar spürbar. Gott, du kennst mich. Ich werde es auch heute wieder so machen, dass ich den Psalm Vers für Vers durchgehe und verschiedene Gedanken dazu weitergebe. Jetzt geht's, jawohl. Ja, du hast meine Nieren geschaffen, mit dem Bauch meiner Mutter gebildet. Wir hatten es vorhin, danke Alois für diese wunderbare Einführung in die menschliche Anatomie, das Wunder der Niere. Ich wusste auch nicht, dass ich so genial in den Sinn geschaffen bin. Aber das ist genau der Punkt. Und auch wenn wahrscheinlich die medizinischen Kenntnisse damals noch nicht so ausgereift waren wie damals, ist es doch den Steinmeter bewusst, dass der menschliche Körper ein Wunderwerk ist. Und tatsächlich, die Nieren werden namentlich genannt. Das Körperinnere, in Vers 15 haben wir jetzt auch wieder, der Aufbau des Körpers, auch das Innere, das man normalerweise nicht sieht, ist ein Beweis für Gottes Größe. Im Bauch meiner Mutter hast du mich geschaffen. Im Verborgenen, da kommen wir nachher. In der Schule lernen wir ja meistens, dass eine gute Rede oder Erörterung so aufgebaut wird, dass sie sich steigert und das Wichtigste am Schluss kommt. Da hält sich unser Psalm überhaupt nicht. Eigentlich kommt das Wichtigste am Schluss, doch hier kommt das Wichtigste eigentlich am Anfang. Ich danke dir und staune, dass ich so wunderbar geschaffen bin.
Okay, also Mikro geht irgendwie. Ja, jetzt hört man es deutlicher. Dankeschön. Also, das Wichtigste kommt hier zum Anfang. Ich danke dir und staune, dass ich so wunderbar geschaffen bin. Ich weiß nicht, ob du das sofort unterschreiben würdest, aber ich gebe dir einen Tipp. Hey, schreib das auf einen Zettel und klebe dir diesen an den Zimmer im Badespiegel. Das ist der beste Weg gegen Selbstzweifel und für ein gesundes Selbstwertgefühl. Wenn du das morgens nach dem Aufwachen liest, ich danke dir und staune, dass ich so wunderbar geschaffen bin. Da hat der Teufel keine Chance mehr, dir einzuflüstern, du bist zu dick oder du bist zu dünn, du bist zu groß oder zu klein oder du bist zu perfektionistisch. Oder du kriegst das alles eh nicht hin. Nein, ich danke dir und staune, dass ich so wunderbar geschaffen bin. Amen. Das ist ein Gebet. Ich weiß, wie wundervoll deine Werke sind. Stell dir vor, du bist ein Exemplar von Gottes Schöpfung, ein Ausstellungsstück. Auch an dir wird sichtbar und spürbar, wie wunderbar Gottes Schöpfung ist. Wie oft bist du dir dessen bewusst? Nichts war dir unbekannt am Aufbau meines Körpers. Gott kennt auch die inneren Seiten, die wir oft nicht kennen, die im Verborgenen sind. In der Elberfelder Übersetzung wird die Verbindung da noch deutlicher. Nicht verborgen war dir mein Gebein, als ich gemacht wurde im Verborgenen. Auch das, was vor unseren Augen nicht sichtbar ist, sieht Gott. Hier haben wir jetzt einen auf den ersten Blick etwas merkwürdigen Zusammenhang. Im Verborgenen geschaffen, ein buntes Gewebe in den Tiefen der Erde. Aber zwei Aspekte möchte ich da herausheben. Einmal, ich denke, es ist gut, dass wir das Wunder des Lebens auch ein Stück weit im Verborgenen lassen. Wir können heute unheimlich viel forschen, woher das Leben kommt, wie es entsteht, ja sogar, wie wir es beeinflussen können. Und doch bleibt etwas Geheimnisvolles daran. Auch das Wunder der Geburt vom ersten Schwangerschaftstest bis zur Geburt, das ist unglaublich. Ein Wunder, eine Entstehung im Verborgenen. Von den Tiefen der Erde, in denen ich geschaffen wurde, ist hier die Rede. Da denken wir natürlich unwillkürlich an 1. Mose 2, Vers 7. Da nahm Gott der Herr Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihn den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Aber so wie am Anfang ist es nicht immer. Und Gott macht das deutlich direkt nach dem Sündenfall. Als er zu Adam und Eva sagt, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Oder der Prediger in seiner ernüchterten Art, denn der Staub muss wieder zur Erde, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott. Jede Beerdigung zeigt, von der Erde kommen wir. Aber Gott hat uns geformt. Als ich noch keine Gestalt gewonnen hatte, sahen deine Augen schon mein Wesen. Das ist ein Schlüsselvers für meinen Glauben. Warum? Ich habe nie eine Bekehrung erlebt. Ich habe schon immer geglaubt. Es gab bei mir nicht dieses bekannte Vorher-Nachher-Erlebnis. Ich bin mit Gott aufgewachsen und ich bin dankbar dafür. Ich habe mir erzählen lassen, dass ich schon als 2- oder 3-Jährige abends beim Schlafengehen noch einmal Stifte haben wollte. Und meine Mutter dann gefragt hat, warum willst du denn jetzt Stifte? Ja, ich möchte Gott malen. Und pädagogisch weiser meinte meine Mutter, mich dann schnell ins Bett bringen zu können. Aber du weißt doch, man kann Gott nicht malen. Und ich dann in kindlicher Weisheit und theologischer Vollendung gesagt habe, dann gib mir doch kaputte Stifte. Also ich habe mit Gott Dinge erlebt schon, da konnte ich noch nicht wirklich richtig denken und das nachvollziehen. Es gab eine Zeit, da habe ich darunter auch gelitten. Ja? So dankbar ich bin, dass meine Eltern und Großeltern mir Jesus von Kindesbeinen an, von der Muttermilch an beigebracht haben, es gab eine Zeit, da habe ich das bereut. Weil im Jugendkreis immer die Rede davon, ja, die Bekehrung und vorher, nachher und viele erzählten, wie wunderbar das war. Ich bin auch einmal bei Pro Christ nach vorne gegangen, dass ich einmal ein Datum habe, wo ich sagen kann, jetzt ist es soweit. Habe ich lange wieder vergessen, weil ich begriffen habe, darauf kommt es nicht an. Jesus war für mich immer da. Um das richtig zu stellen, eine echte Bekehrung tut gut. Ich liebe Berichte davon, wo Menschen so etwas erleben. Das ist etwas Wunderbares. Gerade bei Freunden, die von einem anderen Glauben kommen. Oder bei denen es eben nicht so war, dass sie Jesus von Kindesbeinen an wie einen guten Freund gekannt haben. Aber ich kenne viele aus christlichen Elternhäusern, die eben nicht diese Vorher-Nachher-Erfahrung gemacht haben. Natürlich habe ich irgendwann selber Verantwortung übernommen für meinen Glauben. Den haben mir meine Eltern ja nicht hinterhergetragen. Aber es war für mich irgendwie eher so wie das Unterschreiben des Schulvertrages. Das war für mich total merkwürdig. Am 18. Geburtstag kam die Lehrerin, legte mir ein Blatt Papier auf den Tisch und sagte, Sie müssen jetzt hier unterschreiben, Sie sind jetzt volljährig, Sie müssen selber Verantwortung für Ihre Schullaufbahn übernehmen. Habe ich natürlich gemacht, aber geändert hat sich nichts. Und so ein bisschen war das, ich habe die Konfirmation voller Bewusstsein durchgeführt als Bestätigung meines Glaubens. Ich habe selber meinen Glauben übernommen, die Verantwortung dafür und das weitererlebt. Aber geändert In dem Sinn, vorher, nachher, hat sich dadurch nichts. Und wie gesagt, das hat mir jahrelang etwas ausgemacht, bis ich bewusst auf diesen Satz gestoßen bin. Bis ich Psalm 139, Vers 16 begriffen habe. Noch bevor ich geboren wurde, kannte Jesus mich. Und ich habe im Laufe meines Lebens immer näher kennen und lieben lernen dürfen. Das war eine echte Befreiung für mich. Wo ich gedacht habe, ja, genau so ist es. Ich weiß, Jesus kannte mich noch bevor ich geboren war und ich habe ihn seitdem immer besser kennengelernt. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Alles steht in deinem Buch geschrieben. Die Tage meines Lebens sind vorgezeichnet, noch ehe ich zur Welt gekommen bin. Hier müssen wir einmal kurz nachhalten, weil hier kann es viele Missverständnisse geben. Ich meine damit nicht, dass dein Leben komplett vorgezeichnet ist und alles Schicksal ist, alles vorherbestimmt und du keinerlei Einflussmöglichkeit darauf hast. Was wäre denn dann mit unserer Willensfreiheit? Was wäre dann mit unseren Missionsbemühungen, wenn eh alles vorherbestimmt ist? Was wäre dann mit der Verantwortung für unser Leben? Nun, es gibt zwei Vorstellungsmöglichkeiten. Das Leben als eine Schiene, ein Zuggleis ohne Weichen, auf dem man dahin rollt. Vielleicht wie bei einer Achterbahn. Du setzt dich rein, schnallst dich an, hältst dich fest und fährst die ganzen Kurven einfach mit, ohne Einfluss. Schaust, dass du dich nicht übergeben musst und am Ende kommst du irgendwann an. So könnte man diesen Vers deuten. Die Tage meines Lebens sind vorgezeichnet. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Das andere, also es deckt sich nicht mit meiner Lebenswirklichkeit. Und ich denke, es gibt auch viele Beispiele in der Bibel, die dieser Vorstellung von einem festgelegten Gleis widersprechen. Denken wir an Jona, nicht seine Geschichte mit seiner Flucht und dem Walfisch, nein, die Geschichte von Ninive. Gott hat beschlossen, Ninive aufgrund ihrer bösen Taten zu vernichten. Kann man theologisch drüber streiten, ob das richtig ist. Es war Fakt, steht so drin. Jona geht hin, verkündigt das. Gott hat euer Urteil gesprochen. Und die Bewohner von Ninive reagieren. Wider Erwarten. Sie kehren um, tun Buße, flehen um Erbarmen. Und Gott? Wörtlich heißt es in Jona 3, Vers 10, aber als Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihren bösen Wegen, reute ihn das Übel, das er angekündigt hatte, und tat's nicht. Hört sich das nach einem vorprogrammierten Plan an? Aber umgekehrt, ist dann im Leben alles beliebig und zufällig? Nein, ich glaube, da dürfen wir uns auf diesen Vers berufen. Ich habe mir lange die Frage gestellt, wie bringe ich das zusammen, dass der Mensch in der Bibel und im echten Leben die Freiheit der Entscheidung hat und sei es die Entscheidung für Gott oder gegen Gott, aber auch Stellen wie diese, dass mein Lebensweg bei Gott aufgezeichnet ist. Mir hat da ein Bild von Manuel Schmidt geholfen, das Leben als Baum, nicht wie eine Schiene, sondern wie ein Baum. Gott selbst kennt die Zukunft, aber dann nicht im Sinne eines für ihn schon eindeutigen Ereignisverlaufs, sondern im Sinn eines weit verzweigten Systems möglicher, weniger oder mehr wahrscheinlichen Ereignisverläufen. Vielleicht können wir uns das so vorstellen. Gott sieht dein Leben wie einen Baum. Wir wissen, da steht ein Baum und der hat ein Unten und ein Oben. Aber wie er im Einzelnen verläuft, das ist, wenn ich unten bin, noch offen. Und dieses Bild hilft mir, das zu verstehen, dass Gott mein Leben kennt und ich trotzdem sehr viele Möglichkeiten habe, mein Leben zu beeinflussen. Vielleicht können wir das ein andermal vertiefen. Es ist ein spannendes Thema, wie wir Willensfreiheit und Allwissenheit Gottes zusammenbringen. Nur so viel, ich glaube nicht, dass dieser Vers meint, Gott schränkt dein Leben in dem Sinn ein, dass er es einmal programmiert hat und sich das dann nur noch abspult. Ich glaube nicht, dass Gott die Verantwortung für dein Leben nimmt oder die Entscheidungsfreiheit. Aber natürlich ist es in vielen Situationen, gerade wo unsere Einflussmöglichkeiten eingeschränkt sind, ein Trost, wenn ich merke, es geschehen Dinge in meinem Leben, die ich so nicht will, oder ich weiß nicht, wie mein Leben weitergehen wird, dass ich dann darauf vertrauen darf, Gott kennt nicht nur den Anfang meines Lebens, wie wir es gerade gehört haben, sondern er kennt auch den Verlauf, wie der im Einzelnen auch aussehen mag. Und ich finde es schön, dass dieses schon schwierige Thema den Psalmbeter und vielleicht damit uns wieder zum Staunen bringt. Denn das ist die eigentliche Absicht dieses Psalms. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, Gott. Wie zahlreich sind sie doch in ihrer Summe. Wollte ich sie zählen, es sind mehr als der Sand. Gottes Gedanken sind kostbar. Der Psalmbeter schätzt Gott wert, vielleicht gerade auch wegen seiner Unfassbarkeit. Gott ist immer noch so viel größer, als wir uns das vorstellen können. Am Ende bin ich noch immer bei dir, so formuliert es Luther. Ich kann und darf versuchen, Gottes Gedanken nachzuvollziehen. An mir selber, an meinem Körper, an meinem Leben, an der wunderbaren Schöpfung, auch im theologischen Nachdenken, im Bibelgespräch, natürlich. Aber ich werde ihn nie erfahren und trotzdem bleibe ich immer bei ihm. Das ist ein Trost. Jetzt kommt ein Abschnitt, der zugegebenermaßen etwas schwierig ist und den ich auch, das gebe ich auch zu, in diesem Psalm jahrelang ausgeklammert habe. Ach Gott, ich wünschte mir, dass du die Frevler tötest. Und ihr Mörder, lasst mich doch endlich in Ruhe. Ja, sie widersetzen sich dir in böser Absicht. Voller Tücke erheben sich deine Feinde. Sie hassen dich, Herr. Sollte ich sie nicht hassen? Sollte ich deine Widersacher nicht verabscheuen? Ja, ich hasse sie mit aller Leidenschaft. Zu Feinden sind sie mir geworden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Worte liest und hörst. Ich habe diesen Abschnitt jahrelang ausgeklammert, einerseits, weil es für mich keine Bedeutung hatte. Ich hatte keine Feinde. Natürlich gab es immer blöde Leute, aber keine Feinde in dem Sinn. Außerdem war ich jahrelang Pazifist. Wann hat sich das geändert? Vor rund 10 Jahren, als ich Meldungen über die Gräueltaten von Boko Haram und anderen islamistischen Terrorgruppen durch die Medien gegangen sind. Dass sie nicht nur christliche Dörfer angegriffen haben, sondern bewusst christliche Schulen überfallen haben und die Kinder entführt haben. Da haben diese Worte langsam angefangen, auch für mich Bedeutung zu gewinnen. Nicht persönlich, aber doch spürbar. Als der IS den Irak überrollt hat, haben sich christliche Milizen gebildet, die dem Terror Widerstand geleistet haben. Da habe ich angefangen, in dieses Denken, was hier ausgedrückt wird, reinzukommen. Sie hassen dich, Herr. Sollte ich sie nicht hassen? Sollte ich deine Widersacher nicht verabscheuen? Da geht es ja nicht um mich, da geht es ja um Menschen, die Gott hassen. Ja, ich hasse sie mit aller Leidenschaft. Und doch sagt Jesus, Matthäus 5, ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Es ist ein ganz anderer Ton, als wir hier in diesem Psalm hören. Verstehen kann ich mittlerweile beides. die Wut und die Aggression, die durch den Terror gegen Gott, gegen gläubige Menschen entsteht, aber auch das Wort von Jesus: Liebt eure Feinde. In dieser Spannung leben wir. Und ich bewundere hier die Nachrichten von Christen, die verfolgt werden wegen ihres Glaubens. In Nordkorea, auch in islamischen Ländern. Die oft auch sagen, wir beten für euch. Wir beten für euch als unsere Feinde und uns dazu einladen. Für mich bleibt dieser Abschnitt schwierig und herausfordernd. Aber ich denke, er hat auch seine Berechtigung. Am Ende kommt dann der Befreiungsschlag. Nun kommt doch auch am Ende etwas sehr Wichtiges, nachdem ich ja am Anfang gesagt habe, der Psalm hat die umgekehrte Reihenfolge. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Verstehe mich und begreife, was ich denke. Gott, so könnte man frei sagen, prüfe mich auf Herz und Nieren. Nachdem der Autor jetzt über 30 Verse betont hat, dass Gott ja vom Anfang bis zum Ende da ist, wir hatten das im ersten Teil, oben und unten, im Osten, im Westen, im Himmel und Hölle, dass Gott mein Leben von der Geburt bis ans Ende kennt, bittet er ihn jetzt doch: Erforsche mich, prüfe mich. Dein Reich komme, auch zu mir. Jesus ist Herr der Welt. Ist er auch Herr über mein Leben? Gott, so haben wir auch gehört, er kennt auch die unerforschten, die verborgenen Seiten. Und ich finde es schön, dass wir so haben, hey, Gott, deck auch meine verborgenen Seiten auf. Schau dir bitte auch die Seiten an, die ich so mühevoll vor anderen Menschen und vielleicht sogar vor mir selber verstecke. Und dann, so heißt es am Schluss, sieh doch, ob ich auf falschem Weg bin und führe mich auf dem Weg, der Zukunft hat. So übersetzt es die Basisbibel. Oder auch sehr schön, die gute Nachricht: Wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Hier ist wieder das Bild des Weges, aber nicht einengend, sondern weitend. Gottes Weg, ein ewiger Weg, ein Weg, der Zukunft hat. Sicher im Unterschied zu den Umwegen und Irrwegen, die wir manchmal in unserem Leben gehen. Das war Psalm 139. Ich finde ihn immer wieder sehr inspirierend und er führt mich ins Staunen vor Gottes Größe. Er führt mich dazu zu erkennen, dass Gott mich wunderbar gemacht hat, auch wenn ich das oft selber nicht glauben kann. Ich möchte das nicht vergessen und ich möchte auch das Staunen über Gottes Größe nicht vergessen. Wie wunderbar sind deine Werke, das erkenne ich. Und ich möchte darauf vertrauen, dass Gott meinen Lebensweg mitgeht, auch den ein oder anderen Umweg. Auch Wege, die ich jetzt noch gar nicht kenne, vielleicht Wege, die ich nicht so gehen möchte. Ich glaube nicht, dass Gott ihn fix und fertig vorgeschrieben hat. Aber er geht mit und am Ende meines Lebensweges, da wartet er drauf. Darauf vertraue ich. Amen. Wir singen jetzt.